Der Ärztekrone-Podcast.
Willkommen beim Ärztekrone-Podcast. In dieser Episode sprechen wir mit Professor Wolf Langewitz. Er ist Lehrbeauftragter der Medizinischen Fakultät Basel und erklärt im Gespräch mit der Ärztekrone, warum es so wichtig ist, sich beim Arzt-Patienten-Gespräch auf wesentliche Punkte zu beschränken. Was sind die Grundvoraussetzungen für ein erfolgreiches Gespräch?
Die Voraussetzungen für ein erfolgreiches Gespräch hängen davon ab, was der Patient oder die Patientin erreichen wollen in dem Gespräch. Und das reicht wahrscheinlich von Plaudern bis zu, ich habe ein konkretes Problem und hoffe, dass die Ärztin oder der Arzt mir eine Lösung anbieten kann, die dann auch zu meinen Erwartungen und meiner Lebenswelt passt. Im ersten Fall braucht es also für den Erfolg eine Ärztin, die vielleicht 5 Minuten lang im Wesentlichen zuhört. Und dann ist möglicherweise die Praxisassistentin genauso wichtig wie die Ärztin. Im zweiten Fall braucht es eine Ärztin, die versteht, was das Anliegen der Patientin ist und die dann schaut, was von ihrem Fachwissen sie einbringen kann, um der Patientin dabei zu helfen, mit diesem Problem besser umzugehen.
Was sollte in einem Arzt-Patienten-Gespräch unbedingt vermieden werden? Was sind häufige Fehler?
Häufige Fehler sind in der Wahrnehmung von Patienten. Ärzte und Ärztinnen, die sie nicht zu Wort kommen lassen. Also die vielleicht ja auch wohlmeinend glauben, sie hätten sofort verstanden, worum es dem Patienten geht. Und die dann eigentlich nur noch ihre Linie fahren und sich vom Patienten nicht mehr korrigieren lassen.
Was sind die wichtigsten Bedürfnisse, die eine Patientin oder ein Patient im Rahmen eines Gespräches mit einer Ärztin oder einem Arzt hat?
Also wiederum abhängig von dem, weswegen er kommt. Wir wissen aus Befragungen von Patienten, dass im Prinzip Patienten in einem Arztgespräch Informationen erhalten möchten, die ihnen helfen zu verstehen, was mit ihnen nicht stimmt und was sie dagegen tun könnten. Wahrscheinlich weniger wichtig als immer wieder dargestellt ist das explizite Aufgreifen von Emotionen. Und das wissen wir aus Arbeiten, die Patienten befragt haben, in denen es um den Umgang mit schwerwiegenden Erkrankungen ging, zum Beispiel Krebserkrankungen. Dort scheint das Vertrauen in den Arzt oder die Ärztin vor allem aus dem Eindruck zu resultieren, dass diese Ärztin weiß, wovon sie spricht. Also dass ärztliche, wahrgenommene ärztliche Kompetenz im Grunde genommen dazu beiträgt, dass sich der Patient aufgehoben und getragen fühlt.
Welche Rolle spielt die geäußerte Empathie?
Die explizit geäußerte Empathie. Das wäre also eine Form der Empathie, bei der die Ärztin oder der Arzt Gefühle explizit anspricht. Zum Beispiel, dass sie sagt, wie in einer Psychotherapie, ich habe den Eindruck, dass sie das, was wir hier besprechen, im Moment sehr traurig macht. Das wäre explizites Ansprechen der Emotion und das ist offenkundig gar nicht so sehr das, was Patienten in der somatischen Medizin wirklich wollen.
Wie viele Informationen erhält eine Patientin oder ein Patient in einem durchschnittlichen Arztgespräch?
Das kann man gut sagen. Wir haben das untersucht in der Praxis, wir haben es untersucht in der Anästhesie, auf der inneren Medizin, im stationären Bereich und auf der Chirurgie. In der Praxis geht man davon aus, dass Patienten innerhalb von 6 bis 8 Minuten zwischen 20 und 30 Informationen erhalten. In der inneren Medizin auf der Visite sind es 20 Informationen innerhalb von 4,5 Minuten Sprechzeit des Arztes. In der Chirurgie ein bisschen weniger Sprechzeit, aber genauso viele Informationen. In der Anästhesie 56 Informationen innerhalb von 16,5 Minuten bei der Prämedikationsvisite. Unglaublich viel und das im Spital jeden Tag wieder. Der durchschnittliche Patient ist jemand, der durchschnittlich begabt ist, so wie wir hier. Und wir, die wir hier sind, behalten wahrscheinlich 7 plus minus 2 neue Informationen pro Gesprächseinheit. Und wenn man jetzt denkt, dass Patienten womöglich beunruhigt sind, dass sie Angst haben, dass sie sich Sorgen machen, dann reduziert das die Aufnahmekapazität für neue Informationen, sodass 7 wahrscheinlich die bestmögliche Kapazität ist, die im aktuellen klinischen Alltag eher unterschritten wird.
Wie können Ärztinnen und Ärzte Informationen reduzieren und entscheiden, was weggelassen wird?
Ja, dafür würden wir empfehlen, sich zu überlegen, mit welchem Algorithmus wir Informationen aussuchen, die wir einem Patienten mitteilen. Der typische Suchalgorithmus einer Fachperson geht ungefähr so: Ich teile dem Patienten mit, was er wissen sollte, was gut für ihn ist, wenn er es weiß. Und daraus resultieren dann 20, 30 Informationen. Denn man möchte ihm natürlich gerne viel erklären. Unser Gegenvorschlag sieht so aus: Sagt dem Patient, was er wissen muss, um keinen Schaden zu nehmen. Oder im schlechten Deutsch, was, wenn der Patient nicht weiß, schadet ihm. Und was dabei führt, ist die Überlegung: Ich muss ihm heute mitteilen, was sicherstellt, dass er beim nächsten Mal lebendig bei mir in der Praxis auftaucht. Oder ich muss ihm im Spital mitteilen, was sicherstellt, dass er auf 2 Beinen beim Hausarzt einläuft. Und ich muss ihm nicht alles erklären, was man zu Asthma, COPD, Diabetes wissen könnte.
Akademisches Wissen soll eher weggelassen werden?
Richtig. Also Ihre Frage war ja zunächst einmal, wie komme ich eigentlich an die Informationen, die ich bei einer Gelegenheit mitteilen muss, wenn mir klar ist, dass ich nur 7 Schuss frei habe. Und da ist dieser Suchalgorithmus: Sag ihm zunächst einmal, was er wissen muss, um nicht Schaden zu nehmen. Was er dann noch wissen möchte, zählt wahrscheinlich gar nicht dazu, zu diesen 7 Informationen, denn dann hat der Patient schon ein gewisses Vorwissen, ein Konzept, aus dem heraus er Fragen entwickelt. Und das kann man ihm mitteilen, ohne dass man damit dieses kleine Körbchen mit den 7 Informationen überfüllt.
Welche Inhalte fehlen dem Patienten oder der Patientin in einem Aufklärungsgespräch am meisten?
Das kommt darauf an, wen man fragt. Wenn man Experten fragt, dann erkennen die in einem Aufklärungsgespräch die Struktur. Und wir wissen als Experten, dass es Red Flags gibt. Also dass der Patient zum Beispiel bestimmte Dinge beachten muss, damit er weiß, wann er unbedingt wieder auf die Notfallstation kommt oder zum Arzt geht. Das kann der Patient nicht entscheiden, weil er die Informationen nicht so ordnen kann in essentielle Informationen und nice to have, aber nicht dringend notwendig. Darum sagen Patienten eigentlich eher pauschal: Es erklärt mir niemand was, obwohl wir sie überschütten mit Informationen. Das heißt, sie können nicht ordnen, was wir ihnen mitteilen in wichtig und nicht so wichtig. Und weil sie das nicht können, können sie auch nicht sagen, was ihnen fehlt.
Welche Tipps gibt es, wenn man der Patientin oder dem Patienten konkret etwas erklärt? Zum Beispiel das Funktionieren eines Inhalators.
Die Idee wäre, dass der Patient verstehen muss, dass der Inhalator bestimmte Wirkprinzipien verfolgt. Also, dass der Patient möglicherweise verstehen muss, dass der Inhalator nicht dann besonders wirksam ist, wenn man heftig und kurz die Luft einzieht, sondern dass es wichtiger wäre, eine stetige Inspiration zu machen. Und da begegnen sich oder sind im ungünstigen Fall konfrontativ aufeinandertreffend ein Konzept des Patienten, mit dem er glaubt, er müsste in der Therapie das Gleiche machen wie beim Peak Expiratory Flow, heftig einatmen, weil man ihm ja sonst sagt, du musst heftig ausatmen, damit ich weiß, wie es um dein Asthma steht. Und das beißt sich mit dem Konzept des Arztes, der sagt, heftig ausatmen, ja, damit ich weiß, wie gut dein Asthma kontrolliert ist, aber langsam einatmen, wenn du möchtest, dass der Wirkstoff bis in die Peripherie kommt.
Ist es wichtig, spezifische Schulungen für Patientinnen und Patienten zu wiederholen?
Essentiell. Und essentiell ist sicher, dass die Ärztin nicht glaubt, dass die Patientin weiterhin korrekt ihr Inhalationsgerät benutzt, wenn sie es einmal gut gemacht hat, sondern nach allem, was man weiß, gilt Repetitio est mater studiorum. Man müsste sich eigentlich in regelmäßigen Konsultationen vorführen lassen, wie die Patientin konkret inhaliert. Denn natürlich geht es der Patientin mit dem Inhalator wie mir mit irgendeinem Verhalten, was ich gerne täte, wie zum Beispiel Rückentraining gegen das viele Sitzen. Irgendwann verliere ich die Motivation und irgendwann schleichen sich Fehler ein, die ich selber gar nicht bemerke, für die ich aber jemanden brauche, der mir beim Tun zuschaut, um mich zu korrigieren.
Wie oft sollen sie wiederholt werden?
Es gibt Arbeiten, die sagen, dass monatliche Wiederholungen sich gelohnt haben und dass damit eine durchgängig gute Qualität der Inhalationstechnik zu erreichen war.
Welche Rolle kommt den Angehörigen zu?
Also in Bezug auf die Anwendung von Inhalatoren sind, wie wir alle aus unserem Privatleben wissen, manche Angehörige mit ihren Kommentaren hilfreich und andere Angehörige mit ihren Kommentaren eher etwas nervtötend. Daraufhin kann man nicht einfach schlicht behaupten, dass Angehörige einbezogen werden sollten, um dem Patienten zu helfen, korrekt zu inhalieren. Der Schuss kann nach hinten losgehen. Denn man ermächtigt einen eh schon übergriffigen Partner, jetzt auch noch im Bereich der Asthmatherapie, seinen Senf dazuzugeben. Sondern man muss gucken, ob dieser Ehemann, diese Ehefrau, ob die Mutter oder eher der Vater, wie soll ich sagen, so etwas wie eine pädagogische Ader haben und in der Lage sind, freundlich und stützend Feedback zu geben zu dem, was sie beim Patienten beobachten.
Wie groß ist der Einfluss von Bildung, Alter und Kultur?
Relativ wenig ausgeprägt. Also man kann im Prinzip sagen, dass ältere Patienten mehr einen paternalistischen Arzt, eine paternalistische Ärztin wünschen, die ihnen sagt, was sie tun müssten. Man kann sagen, dass besser gebildete Patientinnen und Patienten eher den partizipatorischen Arzt möchten. Jemand, der sie einbezieht. Und man kann sagen, dass ein Patient, der wenig Sprachkompetenz hat, mehr noch als Patienten, die gut Deutsch oder was auch immer können, darauf angewiesen sind, dass die Menge an Informationen reduziert wird. Eigentlich sage ich damit gar nichts Neues, sondern es kommt darauf an, möglichst wenig Kernbotschaften rüberzugeben. Und das wird umso wichtiger, je älter ein Patient ist, je weniger gut er Deutsch kann und je komplexer die Erkrankung ist.
Haben Sie Tipps für Ärztinnen und Ärzte?
In a nutshell. Das Wichtigste für mich ist, am Anfang sich zu einigen, worüber wir heute reden. Also an den Anfang des Gespräches so etwas wie einen Kopfteil zu setzen, indem man die Agenda klärt. Und das nicht einfach so passieren zu lassen im Gespräch, mal schauen, worüber wir heute reden, sondern sich zu einigen, was mag heute in die 5 oder in die 10 Minuten rein. Und diesen Kopfteil des Gespräches gemeinsam zu strukturieren. Und dann zu schauen, wie nutzen wir die Zeit, die uns zur Verfügung steht, am besten.
Gibt es besondere Formulierungen, die man verwenden soll?
Für diesen initialen Teil gilt, dass ich dem Patienten erklären muss, dass ich nicht schon im Austausch von Informationen bin, sondern dass ich die sozusagen die Tagesordnung kläre. Wenn ich das möchte, muss ich am Anfang sagen, Frau Meier, ich würde heute gern erstmal mit Ihnen klären, worüber wir sprechen. Ich habe ein Anliegen. Ich würde gern schauen, wie Ihnen die neuen Medikamente bekommen sind. Und dann haben wir ja unseren Running Gag. Wir schauen nochmal, wie Sie inhalieren. Was gibt's von Ihnen? Was möchten Sie heute mit mir besprechen? Abwarten, was kommt. Entscheiden, ob das heute rein mag in die 5 Minuten oder nicht. Oder ob wir das verschieben müssen auf die nächste Konsultation. Und dann das erste Thema anschauen. Mein erstes Thema war, wie sind Ihnen die neuen Medikamente bekommen? Und dann ist Frau Meier dran.
Gibt es Erfahrungen, wie wichtig das Mitgeben von Unterlagen ist?
Gibt es in Bezug auf das Behalten von Informationen, das hat man untersucht mit und ohne unterschiedlich gut und grafisch aufgearbeitetes Material, wie man sich denken kann, ein bisschen besser wird's, wenn man Material abgibt, aber die Effekte sind schwach. Also die Effektstärken, D-Werte, sind zwischen 0,1, 0,15 bis 0,3.
Herr Professor Langewitz, vielen Dank für das Gespräch.
Sie hörten einen Ärztekrone-Podcast. Mehr Informationen auf medmedia.at/podcast.